Klarheit darüber zu haben, okay, warum mache ich denn dieses Sponsoring? Wo will ich überhaupt hin und wie ist das Sponsoring überhaupt ein Erfolg für mich? Und das ist dann manchmal auch schon so ein bisschen hanebüchen, wenn ich mir überlege, okay, was da für Summen im Sponsoring im Markt sind und wie die Partner teilweise dann mit dem Thema der Aktivierung umgehen. Also ich glaube, das Thema Aktivierung hat enorm zugenommen und wird dann noch in der Zukunft weiterhin zunehmen.
Aktivierungsstories zu überlegen, wie man die Community abholt, wie man sie inhaltlich nativ stattfinden lässt, gemeinsam mit dem Produkt, um dann einen viel tieferen Produktkontakt zu schaffen zwischen Advertiser und Zielgruppe. Das ist schon, würde ich Axel recht geben, da hat sich das hingewandelt. Und ehrlicherweise ist auch das genau das, was uns Spaß macht. Ne?
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Heute freue ich mich sehr über zwei Gesprächspartner hier aus unserer Heimatadresse Hamburg. Zwei Geschäftsführer, zwei Gründer, die mit ihrer jeweiligen Agentur im Sportbusiness unterwegs sind und was es damit auf sich hat. Da freue ich mich sehr, dass Sie uns da umfangreichen Einblick gegeben haben. Auf der einen Seite spreche ich mit dem Gründer und Geschäftsführer von 11plus Media. Das ist Axel Möhring. Und Axel hat mit seiner Agentur das Thema Consulting, Creation und Content, insbesondere in Videoformaten, sich vorgenommen und sich spezialisiert und ganz spannende Cases und ein tolles Geschäftsmodell da entwickelt. Und wir haben auf der anderen Seite ihm gegenüber Marcel Hager. Marcel Hager ist Gründer und Geschäftsführer von Sportplatz Media. Und Marcel hat eine Media-Plattform geschaffen für Werbetreibende, die Zielgruppe der Sport- und Fußballinteressierten insbesondere vor Augen hat. Und das sind zwei tolle Geschäftsführer, zwei tolle Geschichten ihrer jeweiligen Agentur, zwei tolle Entwicklungen und das Ganze hier in Hamburg direkt sozusagen vor der Haustür. Wir hätten das Gespräch also eigentlich auch bei uns im Büro machen können und sind dann aber jetzt erstmal hier über die digitalen Kanäle zusammengekommen. Freut euch auf die knackige Stunde mit den beiden und die Inhalte aus diesem Podcast. Bis dahin, viel Spaß. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness mit deinem Host Stefan Westermann und heute mit zwei Hamburger Köpfen, da freue ich mich sehr drauf, zwei Hamburger Gründern und die beide im Sportbusiness ihre Aktivitäten, ihre Agentur uns dem Sportbusiness anbieten und was das genau ist und wie wir da einsteigen. Das wollen wir uns jetzt mal genau anhören. Ich begrüße auf der einen Seite virtuell hier zugeschaltet, trotz dass wir in Hamburg sitzen, den lieben Axel. Axel Möhring ist Gründer und Geschäftsführer von 11plus Media und was er da macht und was 11plus Media macht, das wird er uns im Laufe des Podcasts verraten. Axel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Und dir auch da wieder virtuell gegenüber sozusagen, auch wenn auch er in Hamburg sitzt. Der liebe Marcel Hager ist Geschäftsführer und ebenfalls Gründer von Sportplatz Media. Marcel, herzlich willkommen, moin auch dir.
Moin Stefan, ich danke dir für die Einladung.
Ich habe es gerade gesagt, alle drei jetzt hier in Hamburg, wir sind alle irgendwie Luftlinie 6-7 Kilometer voneinander entfernt und treffen uns an den verschiedensten Events, verschiedensten Kongressen und Terminen immer wieder mal. Und jetzt haben wir uns zum ersten Mal hier in diesem Podcast verabredet. Ich habe es auch da gerade mit der Überschrift schon gesagt, wir wollen uns einmal über die Aktivierung im Sportbusiness wollen wir uns unterhalten. Wir wollen uns über digitale Vermarktungsformate unterhalten. Und da tragt ihr mit euren beiden Unternehmen ja auch entsprechend maßgeblich dazu bei. Bevor wir da einsteigen, lass uns einmal kurz hören, Axel, wer bist du eigentlich? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Was waren deine Stationen auf dem Weg dahin? Lass uns einmal teilhaben und erzähl uns ein bisschen was von dir.
Ja, sehr gerne. Ich bin Axel, bin 39 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, einen Web-TV-Sender für den Amateurfußball zu gründen. Und das ist übrigens noch eine Gemeinsamkeit, die Marcel und ich innehaben, dass wir beide unser Geschäftsmodell mal ursprünglich im Amateurfußball angefangen haben. Aber da kann Marcel dazu auch gleich noch was erzählen. Bei uns war es so, ich war damals fertig mit meiner Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, habe dann bei einer Konzertagentur gearbeitet, aber habe dann irgendwann gemerkt, so, ey, irgendwie komme ich hier morgens nicht mehr aus dem Bett, ich bleibe im Auto sitzen, ich will nicht mehr zu dem Arbeitgeber, das ist irgendwie alles scheiße. und habe da diesen Job hingeschmissen und habe der Musikbranche, die damals so neben der Musik, das war meine große Leidenschaft, war die zweite Leidenschaft der Fußball, habe ich aber quasi dieser einen Branche den Rücken gekehrt und habe ja überlegt, okay, was kann ich mit dem Fußball machen? Und damals habe ich dann mit meinem ehemaligen Geschäftspartner Jurek Rohrbeck mit Elbkick TV den ersten Web-TV-Sender für den Amateurfußball gegründet, wo es wirklich darum ging, Spiele, Interviews, Geschichten über den Hamburg Amateurfußball zu erzählen. Und so haben wir dann angefangen, über die Jahre Bewegtbild-Kompetenz aufzubauen, sind in das ganze Social-Media-Game eingestiegen und haben natürlich auch immer geschaut, wie können wir uns weiterentwickeln. Dann ist aus Elbkick Spreekick TV geworden und so weiter und so weiter. Irgendwann hatten wir dann 7 bundesweite Ableger von diesem Web-TV-Portal. Da habe ich auch mit Marcel sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, aus diesem Amateurfußball-Ansatz hat sich dann irgendwann eine Creative Football Agency entwickelt, die ich heute betreibe. Das heißt, wir helfen explizit Partnern im Sport dabei, das Maximal aus ihren Sponsorings rauszuholen. Das sind ganz oft Sponsoren aus dem Fußballbereich, wo wir einfach gemeinsam schauen, okay, was hast du für Premium-Assets, wie können wir da wirklich coole Geschichten erzählen, weil am Ende bieten wir 3 Sachen an, das ist Consulting, Kreation und Content, und da haben halt viele Player im Markt, viele Sponsoren noch ein sehr, sehr viel Bedarf, und von daher macht uns das sehr, sehr viel Spaß.
Seit wann gibt es 11plus Media schon? Seit wann hast du gegründet?
Also mit Elbkick TV sind wir 2010 an den Start gegangen, am 26.07. genauer gesagt, und dann haben wir irgendwann später die GmbH gegründet, nagel mich jetzt nicht fest, das war schon wahrscheinlich so nach 4 Jahren oder so, sind schon ein paar Jährchen am Start.
Und wenn sich unsere Recherchen richtig als richtig erweisen, dann hast du selber eine steile Profikarriere im Fußball vorgehabt.
Ich bin ein richtiger Amateurfußballprofi gewesen. Ich habe auch in dem einen oder anderen Club gespielt. Ich habe auch gegen Marseille gespielt. Das waren immer sehr, sehr spannende Duelle. Aber da kann Marseille gleich ein bisschen was zu erzählen. Da gibt es auch noch Beweise. Das will ich auch nochmal hier, können wir vielleicht in den Shownotes verlinken. Aber nein, alles gut. Ich bin immer im Amateurfußball tätig gewesen als Spieler. Mein Highlight war, dass ich vor 10.000 Zuschauern unter der unter der Führung von Udo Latte gegen eine Nationalmannschaft von Kamerun spielen durfte. Wir waren eine gecastete Auswahltruppe von Rexona Man. Das war so mein fußballerischer Höhepunkt. Und ja, ansonsten bin ich aber sehr, sehr viel in den Kreisligen und Verbandsligen in Hamburg zu Hause gewesen.
Du sagst es gerade so im Nebensatz, gecastet worden von Rexona Man. Das war ja dann schon eins der ersten Sponsoring-Aktivierungen, die du am eigenen Leib erfahren hast.
Ja, wirklich. Es war so ein bisschen wie Deutschland sucht den Fußballstar, und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Geiles Event gewesen. Du merkst, ich rede immer noch ganz begeistert davon, und es ist auch lustig, wie sich die ganzen Leute aus der Truppe so entwickelt haben. Aber nee, es war ein geiles Thema, absolut. Da hat Rexona Man gesagt, so, wir suchen 11 Löwenbändiger. Das war damals so die Löwen aus dem Kamerun unter der Führung von Winnie Schäfer. Hatten wir dann ein geiles Spiel am Millantor, schönes Erlebnis. Und die waren sicherlich auch zu finden. Aber damals habe ich noch gar nicht irgendwie aus irgendeiner Fußballsport-Marketing-Brille auf das Ganze geschaut, sondern war einfach nur da froh, dass ich den Kasten irgendwie sauber gehalten habe. Bis auf irgendwie die 85. Minute, wo dann ein Spieler von Chelsea London mir einen reingenagelt hat. Aber gut, das passiert.
Das passiert. Über die Sportleidenschaft von Marcel sprechen wir gleich auch noch. Marcel, magst du uns erstmal mal kurz einen Eindruck geben? Wer bist du? Wie bist du da hingekommen? Was sind deine ersten beruflichen Erfahrungen, ersten beruflichen Schritte gewesen, um jetzt Gründer und Geschäftsführer einer eigenen Agentur zu sein?
Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin nicht Rexona Man gecastet und habe es trotzdem irgendwie hingeschafft. Also das scheint keine Bedingung gewesen zu sein. Nee, also Axel und ich, wir kennen uns tatsächlich schon relativ lange. In der Hamburger Amateurfußballszene groß geworden und irgendwie dann beide unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin Betriebswirt, habe einen Medien-Background, habe sehr früh gegründet, ehrlicherweise, aber noch völlig außerhalb des Sports, Entwicklung von Medien, Agentur für Medien und Druck gehabt. Und dann 2007, 2008 habe ich irgendwie überlegt, wie kriege ich meine persönliche Leidenschaft in diese Nummer mit rein, und habe dann tatsächlich ein Hamburger Amateurfußballmedium gegründet. Das war das Magazin damals noch, Fussi-Freunde, was im wöchentlichen Rhythmus kostenfrei an den Hamburger Vereinsheimen erhältlich war. Und um dieses kleine Projekt hat sich dann relativ schnell relativ viel gedreht, sodass ich dann irgendwann die Agentur abgegeben habe und dann SPM Sportplatz Media gegründet habe. wo dann der volle Fokus auf Medien, Sport und Technologie lag. Ja, das ist das Problem, was wir damals mit Pussy-Freunde hatten, bei den größeren Werbekunden, bei denen man angeklopft hat. Da hieß es dann, Mensch, Zielgruppe super, aber komm mal bitte wieder, wenn du mehr Reichweite hast. So. Und das habe ich dann zur WM 2010 gemacht, da dann einen bundesweiten Beileger produziert. Ich glaube, so eine Auflage von 500.000 Stück waren das, wo wir das Thema Amateurfußball und WM miteinander kombiniert haben. Und der fand dann tatsächlich statt in rund 25 regionalen Amateurfußballtiteln übers Bundesgebiet verteilt. Ja, da war dann so ein Reviersport dabei oder eine Fußballwoche aus Berlin, und wie sie alle hießen. So, und das war tatsächlich die Geburtsstunde des SPM Sports Media Networks, was heute dann natürlich nur noch mit digitaler Reichweite funktioniert und deutlich mehr Publisher hat, die wir da vermarkten dürfen. Aber schlussendlich ist es das gleiche Prinzip. Wir bieten eine sehr klare Zielgruppe, nämlich die aktiven Sportler, und schaffen es, Werbekunden mit diesen zu verknüpfen, damals noch analog auf Papier und dann heute viele Jahre später auf digitale Art und Weise.
Jetzt haben wir beim Axel schon seine sportliche Laufbahn einmal ganz kurz reflektiert. Marcel, wie ist deine sportliche Laufbahn? Was ist dein Sport?
Ursprünglich auch Fußball, auch mit 5 Jahren angefangen und Kind der Hamburger Grandplätze gewesen sozusagen. Auf dem Grand haben wir beide uns dann auch kennengelernt, Axel und ich. Wir haben uns dann immer in ähnlichen Ligen bewegt. Ich kann mich an einige Bezirksliga-Duelle noch erinnern, wo ich als Stürmer und Axel als Torwart dann da auf dem Feld standen. Ich weiß gar nicht, wer zuerst dann den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat. Schlussendlich haben wir es beide geschafft. Ich glaube, ihr wart es tatsächlich eine Saison eher. Aber genau, das waren immer schöne Duelle bei uns, entweder in Berne oder bei Axel, bei Adler war es, glaube ich, ne? Wo wir
UHA Adler, wer kennt's?
UHA Adler, genau in der Beethovenstraße, wo wir gegeneinander gespielt haben. Ja, waren unglaublich schöne Zeiten. Parallel habe ich mal so ein bisschen Tennis gespielt. Und irgendwann, als es in die alte Herren ging im Fußball, passte es für mich nicht mehr so ganz. Und dann habe ich viele, viele andere Sportarten, die ich heute mit Leidenschaft betreibe. Ich laufe gern, mache jetzt meinen ersten Triathlon. Ich bin auch ab und zu mal gerne auf dem Golfplatz. Im Winter fahre ich Ski. Also ich liebe den Sport und versuche da überall so ein bisschen stattzufinden, wo es mir Spaß macht.
Was jetzt von diesem Fusi-Freunde, das soweit reichte unsere Recherche gar nicht, also von dem Magazin Fusi-Freunde berichtet, was ja jetzt auch schon, wenn es kostenlos auslag, in den Amateurclubs, was ja dann auch schon werbefinanziert war, nehme ich an. Und demnach ja schon sehr früh irgendwie ein Gefühl dafür, dass dem Sportfan, dem der Sport macht, etwas zugutekommt, was Unternehmen, was werbefinanziert wird, um damit dann auch überhaupt ermöglicht zu werden. Das hörte sich so jetzt so leicht wie so eine kleine Geschichte an, aber das ist ja eigentlich immer noch Kern der Basis jetzt. Kern des Arbeitens jetzt, die ihr macht.
Also tatsächlich gibt es Fusi-Freunde noch, natürlich längst nicht mehr als Magazin, sondern als Online-Portal, mittlerweile auch nicht mehr in unserer Obhut, sondern die Kollegen von Transfermarkt betreuen das tatsächlich dort aus der Transfermarkt-Redaktion heraus. Denn wir haben uns dann irgendwann darauf spezialisiert, nicht mehr Publisher zu sein, sondern in den Kerngeschäftsfeldern, in denen wir unterwegs sind, unseren Fokus zu legen. Deswegen passt es als Modell irgendwann nicht mehr zu uns. Aber ja, tatsächlich ist es so, aus diesem kleinen Projekt ist schlussendlich all das entstanden, was SPM heute ist.
Dann lass uns auch da mal kurz eintauchen. Was ist denn SPM heute? Was genau ist das? Ist das Produkt? Du sagst es gerade, Publisher für viele Digitalmedien. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen detaillierter eintauchen. Nicht Publisher, sondern ihr seid Vermarkter für digitale Publisher so rum. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen besser erklären, als ich das machen kann.
Ja, genau. Ich habe dir vorhin die Anfänge vom SPM Sports Media Network erklärt dass dann irgendwann im Bereich Digitalvermarktung da natürlich das Spiel zu spielen war, war irgendwann klar und Print immer eine untergeordnetere Rolle spielt. Und so haben wir vor langer Zeit angefangen, das SPM Sports Media Network aufzubauen. Und heute vermarkten wir tatsächlich das größte Sportmediennetzwerk Deutschlands mit über 70 Publishern, die im Sportbereich ihre digitale Reichweite zu Hause haben. Das ist dann zum Beispiel der DFB mit Fußball.de oder auch Fanportale wie der Betze brennt, regionale Sportportale, die Handball-Bundesliga Frauen, also auch Sportarten übergreifend. Der Filter ist bei uns immer ganz klar Sport. Also wir verbinden Werbetreibende mit dem Sportumfeld und im Sportumfeld clustern wir nach aktiven Sportlern, Sportlerinnen, Teams und Vereinen und eben dem Fanumfeld. Und je nach Kampagnengattung, ja, und wen ich erreichen möchte im Sportumfeld, haben wir dann eben eine sehr granulare Möglichkeit, die Kampagnen zu adressieren und im richtigen Zielgruppenumfeld stattfinden zu lassen.
Wenn ihr das für den DFB macht, dann stellt sich doch die Frage, warum könntet ihr das nicht selber? Beziehungsweise, wenn ihr das für dieses Fanmagazin, den Fanblog vom 1. FC Kaiserslautern macht, könnt ihr mir sagen, da ist die Antwort schnell, warum könnt ihr das nicht selber, weil sie vielleicht auch da gar nicht so die Ressourcen dafür haben. Also wann steigt ihr ein, wann seid ihr interessant, wann kommen Unternehmen oder wann kommen Publisher auf euch zu? Was löst ihr für eine Herausforderung für die?
Genau, mittlerweile ist das Thema Vermarktung ja extrem komplex. Ja, auf der einen Seite sprechen wir über die programmatische Vermarktung, also dem automatisierten Buchungsprozess, der in der Reichweite im Bidding-Verfahren stattfindet und die Werbeplätze füllt, ohne dass ein Sales-Mitarbeiter ein Telefon in die Hand nehmen muss oder eine Kampagne akquirieren muss. Also Kampagnen, die automatisiert quasi stattfinden und entsprechend abgerechnet werden. Auf der anderen Seite die Premium-Vermarktung, ja, das IO-Geschäft, das Konzipieren der Kampagnen gemeinsam mit dem Werbekunden, wo ein bisschen mehr Gehirnschmalz reingesteckt werden muss und um die Kampagne stattfinden zu lassen. Warum machen das unsere Publisher nicht selbst? Teilweise tun sie das tatsächlich. Ja, also wenn wir vom DFB sprechen mit seinem Portal fußball.de, dann sprechen wir da von einer unglaublich großen Reichweite, die dahinter steht. Und es ist gar kein Muss, dass wir sagen, lieber Partner, entweder wir vermarkten dich ganz oder gar nicht, sondern meistens läuft das in Kooperation mit unseren Partnern. Ja, auch der DFB hat natürlich ein eigenes Sales-Team und eigene Werbekunden. Ja, bekanntermaßen zum Beispiel Adidas und VW, die auch auf fußball.de stattfinden. Die allerdings bei weitem nicht das Inventar abverlangen, was fußball.de zur Verfügung hat. Also da ist noch extrem viel Platz. Also im Fall fußball.de übernehmen wir das Kampagnenhandling und Management für die hauseigenen Kampagnen und wir wiederum vermarkten das darüber hinausgehende Inventar sowohl programmatisch als auch mit Premium-Kampagnen, ja, mit Kunden, wo wir dann ja direkt Kampagnen verkaufen über unser Sales-Team, Kampagnen konzipieren und so weiter.
Axel, bei dir, du hast gesagt, es fing alles an mit Elbkick TV, einem Web-TV für den Amateursport, Amateurfußball konkret. Jetzt seid ihr auch krass gewachsen. Du hast gesagt, 7 weitere Sender sind dazugekommen. Und die gibt es auch alle noch. Die strahlen alle noch aus, du nix, ja. Meine Frage zielt darauf ab, könnte Marcel nicht eventuell euch bei der Vermarktung helfen? Oder wie macht ihr das in der Vermarktung eurer Formate?
Absolut, also wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet. Es hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Marcel. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass wir dann etwas anderen Ansatz gewählt haben. Wir sind eher über, und das soll gar nicht despektierlich sein, aber wir sind da sehr über die Qualität gekommen, als weniger als über die klassische Reichweite. Plus, wir mussten natürlich immer schauen, das Thema Amateurfußball und Geschichten im Amateurfußball, so schön die Geschichte auch sein mag, so sehr nischig ist das ganze Thema. So, das heißt, früher war es so, wenn wir da irgendwie 2, 3, 4, 10.000 Views auf einem Video hatten, da war das richtig viel und richtig cool. So, aber natürlich waren wir haben komplett gebootstrapped. Das heißt, wir haben wirklich immer geschaut, okay, wie können wir aus den eigenen Mitteln wachsen? Dass wir immer gesagt haben, okay, lass uns erstmal schauen, dass möglichst viele Leute uns kennenlernen, dass wir unsere Reichweite aufbauen, dass wir gucken, damals war Facebook so der Hauptkanal, dann ist irgendwann YouTube dazu, Instagram etc. Und mittlerweile hat sich so dieses ganze Content-Amateurfußball-Game für uns auch komplett gewandelt. Natürlich haben wir noch die ganzen Marken unter Kick.tv gebündelt. Allerdings merken wir natürlich so, dass dieses ganze Thema Vertical-Content, Snackable-Content extrem zugenommen hat. Das heißt, ich habe heute eine Reichweite, die hatte ich früher in 2 Jahren nicht, die ich jetzt in einer Woche habe. Aber die Frage ist immer, okay, wie sehr ist das natürlich auch eine Reichweite, die wir vermarkten können? Also wenn ich jetzt so wie 5 Millionen Views diese Woche auf TikTok habe, herzlichen Glückwunsch, wenn ich da jetzt nicht irgendwie als Persona, Influencer unterwegs sind, dann bringt mir das auch nicht sehr viel. Natürlich ist es sehr, sehr cool und es hilft uns auch enorm, wenn wir sagen können, okay, wir haben eine Community von, oder eine Social Media Community von 250.000 Followern, gerade auch mit unserem Kernbusiness. Man muss ja sagen, was früher unser Kerngeschäft war, wo ich das ganze Thema Web-TV-Portale zu betreiben, Fußball-Content im Amateurfußball zu kreieren, das ist ja mittlerweile, hat sich das komplett gewandelt. Mittlerweile das, was früher 99% ausgemacht haben, ist jetzt gefühlt irgendwie nur noch 5% Bestandteil unserer Firma. So, Marcel hat es erfolgreich abgestoßen, ist da, glaube ich, das ist abgestoßen, hat es abgegeben, so, ist damit, glaube ich, auch glücklich, weil es auch wahrscheinlich ein Ressourcenthema ist, etc. Bei uns ist es so, da hängt mein Herz noch sehr, sehr stark an dem ganzen Thema KickTV und unserem Portal. Deswegen machen wir das quasi mit minimaler Ressourcen, Aufwand, machen wir das weiter und haben da auch immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und tatsächlich ist es auch bei dem einen oder anderen Partner immer noch mal eine spannende Reichweite, sagen, ey, hier, wir würden da gerne 2, 3 Sachen über Social Media platzieren, können wir das nicht nutzen, dann machen wir das. Am Ende ist das ein Nullsummenspiel und für uns völlig fein. Aber so die Zukunft, die sehen wir halt als Creative Football Agency mit wirklich der Aktivierung von Premium Assets von Bundesliga-Partnerschaften.
Dann lass uns da doch nochmal eintauchen. Das finde ich ja auch spannend, diese Entwicklung. Weil das eine ist, wo das Herz so angefangen hat, ne? Und dann will man das noch nicht ganz abgeben. Aber jetzt kommen wir auch zu dem, was, wo ihr euch hin entwickelt habt. Und du sagtest gerade Creative Football Agency. Ihr macht ja viel mehr als einfach nur den Amateursport aufnehmen. Ihr seid ja richtig nah dran an den Top-Sponsoren aus dem Profisport, aus dem Profifußball. Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern? Was ist da euer Angebot?
Genau, also ich habe das ja so ein bisschen einleitend gesagt, wir sind über diesen Amateurfußball-Portal, Social Media in die Videogeschichte gekommen und jetzt ist so, dass wir aus dieser Videogeschichte in die Agenturgeschichte uns weiterentwickelt haben. Und tatsächlich war es dann so, dass irgendwann mal die Leute gesagt haben, ey, hier, richtig cool, ihr könnt doch bestimmt auch Videos machen. So, ja, können wir. Wir können es im Amateurfußball, aber wir können es auch im Profifußball. Und der erste große Partner, den wir da hatten, war damals die Targobank. Das muss 2011 gewesen sein mit der Auffrischprämie, wo wir dann explizit für die Targobank Content produziert haben mit Amateurfußballbezug. Aber es war wirklich schon so die erste Auftragsproduktion für ein großen Partner damals beim DFB-Pokal waren sie involviert, durften wir was machen. Und mittlerweile ist es halt so, wenn es spannende Partnerschaften gibt im Bundesliga-Sport, im Fußball-Bundesliga-Sport, dann schauen wir natürlich, dass wir mit dem Verein sprechen, dass wir mit den Sponsoren sprechen, hören uns an, was sie für Rechte haben, auch was sie für eine Zielsetzung haben. Weil manche sagen, okay, mir ist einfach so dieses klassische Media-Business vollkommen fein. Ich möchte meine Präsenz auf der Bande haben. Ich möchte da nicht groß emotionalisieren. Ich möchte da nicht groß irgendwie eine Content-Produktion machen. So be it. Alles gut, soll jeder Sponsor selber entscheiden. Aber wenn es halt Rechte gibt und da um jetzt mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit zu nehmen, letztes Jahr im Sommer ist ja Hummel bei Magdeburg als neuer Ausrüster eingestiegen. Und da war ja jahrelang vorher Unsport der Partner. Und das war für Magdeburg auch wirklich ein besonderes Jahr, weil sie ja vor 50 Jahren den Europapokal gewonnen haben. Und da wollten sie natürlich zu Beginn der Partnerschaft einen coolen Aufschlag machen. Und vielleicht die Sachen, die da auch in der Vergangenheit produziert waren, da war vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben. Wir haben dann als Agentur draufgeschaut, haben gesagt, okay, das wären so gewisse Storylines, die man auch über die ganze Saison spielen könnte, auch bis jetzt zuletzt vor 3 Wochen, wo sie dann auch das Jubiläumstrikot gelauncht haben. Diesen ganzen Prozess haben wir dann begleitet, haben da Ideen entwickelt, wie wir halt diese Trikotinszenierung optimal in Szene setzen können und haben da dann natürlich auch coolen emotionalen Videocontent erstellt.
Ausgegebenem Anlass, man könnte sagen, Trikotpartnerwechsel könnt ihr. Falls es da jemanden gibt, der mithört.
Ich meine, weißt du ja selber, dass da jedes Jahr immer ordentlich was los ist. Und das ist natürlich immer ein spannender Ansatzpunkt.
Lass mich noch mal einmal, damit das auch, finde ich, noch mal mehr Klarheit bekommt. Ihr produziert Videocontent. Ihr konzipiert das, ihr helft den Partnern, den Unternehmen dabei, auch den richtigen Nerv zu treffen. Seid ihr da, du hast ja gesagt, Creative Agency, das heißt, ihr seid dabei auch, ihr wartet nicht auf das Storyboard vom Kunden, sondern ihr seid dabei, das Storyboard mitzuschreiben.
Genau, das hängt auch immer so ein bisschen von den Partnerschaften und der Gesamtkonstellation ab. Manchmal ist es auch so, dass der Verein gesagt hat, okay, das geht, so soll das bitte umgesetzt werden. Und dann sagt der Partner, okay, kann ich nicht umsetzen, habe ich keine Erfahrung. Weil es ist ja auch immer noch was Besonderes, wenn du mit Sportlern und explizit mit Profisportlern zusammenarbeitest, weil man sagt vielleicht ein toller, fancy Videomacher, ja, hier so 4 Stunden, nee, 45 Minuten hast du so. Und das ist auch kein Schauspieler, sondern das ist ein Profifußballer, der eigentlich ganz andere Interessen hat. Und dann natürlich auch mit den Leuten in der Kürze der Zeit das maximal rauszuholen. Und da bedarf es natürlich Erfahrung und auch so ein bisschen, ja, so ein Gefühl. Du musst einfach wissen, wie du die Jungs anzupacken hast. So, die darfst du jetzt nicht so komplett von oben herab, aber es muss irgendwie so ein gesundes Mittelding sein. Und da haben wir natürlich jahrelang Erfahrung, wie man das macht. Deswegen klappt das, die Arbeit am Set auch immer sehr, sehr gut. Und die Ergebnisse begeistern auch unsere Partner.
Sind das klassische 20, 30 Sekunden Werbespots oder sind das Stories, Videoformate, die also für etwas längeren Content zur Verfügung stehen?
Du sprichst es richtig an, ne? Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute geht immer weiter zurück. Das heißt, dieser kurze Content wird immer relevanter und das ist dann auch immer verrückt, wenn man den ganzen Tag shootet. Und es ist dann ja nicht nur die Arbeit mit den Spielern, sondern auch die Vorbereitung, die Schnittbilder etc., all das. Also das nimmt dann immer schon relativ viel Arbeitszeit und Aufwand in Anspruch. Aber in der Regel sind es immer mehrere Pieces. Du hast natürlich so deine kurzen Dinger, die du für Social Media brauchst, explizit natürlich die Vertical-Videos. Aber wir empfehlen auch immer, längere Stücke für YouTube zu machen, für die Webseite, um einfach auch mal ein bisschen Geschichte reinzubringen, weil irgendwie immer nur kurz ist auch nicht von großer Dauer.
Und du hast es gerade mal so nebenbei auch angesprochen, wenn denn da gute Partnerschaften Profisport im Fußball entstehen, habt ihr ein Auge drauf und guckt dann, da könnte man ja, könnten wir eventuell mal pitchen. Oder wer ist euer Auftraggeber? Der Verein, der weiß, dass er gute Erfahrungen mit euch gemacht hat und euch dann mit ins Boot holt, wenn es um die Aktivierung geht? Oder ist es der Sponsor, der neue Partner, der eine Ausschreibung macht? Oder wie kommt ihr an solche Deals, an solche Kunden ran?
Also tatsächlich sind es mehrere Parteien, die da für uns interessant sind. Wir sprechen regelmäßig mit den Vereinen, mit den Marketingabteilungen, mit den Success Managern, mit den Vertriebsmitarbeitern, wo genau halt solche Themen auch liegen, auch mit der Mediaabteilung des jeweiligen Vereins, weil teilweise haben die Ressourcen in-house, teilweise haben sie das auch nicht. Das heißt, so das ganze Thema mit den Vereinen, mit denen sprechen wir, mit denen sind wir im Austausch, pflegen da auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das heißt, die sind teilweise unser Auftraggeber. Zu 90% sind es allerdings die Brands und die Sponsoren, die uns beauftragen. So, und da ist es tatsächlich so, dass die entweder auf uns zukommen, wie auf die zugehen. Wir aber natürlich auch merken, es gibt manche Partner, die nicht zu uns passen. So, die gehen wir natürlich nicht aktiv an. Aber neben den Brands und den Clubs gibt es natürlich auch immer noch andere Agenturen, die auch auf uns zukommen, weil sie einfach wissen, okay, ihr seid einfach im Fußball zu Hause, ihr könnt das besser als wir. Und wir sind vielleicht dann die Lead-Agentur von einer großen Brand. Aber so dieses ganze Thema Fußball-Sponsoring, da fühlen wir uns nicht wohl. Gerade auch im Hinblick der Aktivierung, da holen wir uns einen Experten dazu und das sind dann wir.
Das heißt, Marcel, da sind ja schon spannende Kunden, die denn der Axel mit Content, mit Creation betreut. Wären die dann auch was für euch? Wäre so eine Spotschaltung nicht bei euch auf euren Portalen auch sinnvoll und denkbar?
Also eigentlich ist ja da genau die Anschlussstelle. Ne? Also wir haben jetzt über das ganze Netzwerk, ich glaube, wir gehen jetzt so bei rund 15 Millionen Uniques, reines Sportumfeld, das wir monatlich erreichen in genau dieser Zielgruppe. Und die Brands, die uns buchen, sind dann ehrlicherweise, ja, das ist nahezu deckungsgleich. Also alle, die man irgendwie so wahrnimmt, die sich im Sportumfeld platzieren wollen, die irgendwie logisches Interesse daran haben, diese Zielgruppe zu erreichen, die buchen bei uns den Zugang zu dieser Zielgruppe. Also die ein Adidas, ein Nike, auch ein Hummel, hat Axel genannt, aber auch ein Rewe, ne, mit der Aktion Scheine für Vereine, die wir seit 5, 6 Jahren jetzt begleiten, oder eine Brand, die auch den Amateursport als neues Zielgruppenumfeld identifiziert, wie es zum Beispiel unser Kunde Hyundai vor ein paar Jahren getan hat, mit dem wir dann ein gemeinsames Konzept entwickelt haben, in eines unserer Produkte, in der App Spieler Plus, die das Fahrgemeinschaften-Tool konzipiert haben, die Eco-Challenge entwickelt haben, dann hat CO2 gespart, dann hat Hyundai Stories zu erzählen, ja, dann werden so und so viele Tonnen CO2 im Jahr gespart, was Hyundai sich dann in dieser Kooperation auf die Fahne schreibt und nach außen kommuniziert. Und genau da würde jetzt ja Axel ins Spiel kommen. Ja, da wird dann auf Kundenseite Content produziert, bei Hyundai ja diese Geschichte über die klassische Media und Platzierung, die sie bei uns bekommen, auch nach draußen treiben möchte. Oder für Sportzeit 1000 beispielsweise war es dann mal so, dass da wurde, ich glaube, das waren Mannschaftsbusse, die dann dort vergeben wurden an Jugendteams. Und also unsere Kampagne mündete quasi in der Übergabe der Mannschaftsbusse. Und jetzt kommt das Creative Team und produziert den Videocontent dazu, um diese Geschichte auch wieder nach draußen zu tragen. Also die beiden Seiten, die wir beide abbilden, Sportplatz Media und Elfplus Media von Axel, die greifen an ganz vielen Stellen ineinander, ohne dass sie sich aber beißen. Ja, das ist einfach eine andere Form von Dienstleistung, die aber im Zweifel dem gleichen Kunden entgegengebracht wird.
Dem gleichen Kunden entgegengebracht. Marcel, vielleicht magst du einmal erklären, wer bucht bei euch? Ist es die Agentur? Ist es der Kunde? Ist es das Mediahaus? Ist es die Mediaabteilung? Marketing, Sponsoring? Wer ist derjenige, der bei euch da die Einbuchung macht?
Ja, tatsächlich ziemlich hälftig Kunde direkt und Agentur. Na, also viele Kunden, also ein Adidas zum Beispiel bucht grundsätzlich nur über die Agentur bei uns ein, auch wenn wir den direkten Kontakt zu Adidas haben, dort Kampagnen besprechen. Die Buchung kommt immer über die Agentur. Dann gibt es Kunden, Hyundai zum Beispiel, da haben wir direkt den Kontakt. Da kommt auch die Buchung direkt vom Kunden, dann aus dem Kunden, Marketingumfeld. Und so ist es wirklich ganz unterschiedlich. Wir arbeiten eigentlich mit allen Agenturen, die es auf dem deutschen Markt gibt, zusammen und erhalten Buchungen aus den jeweiligen Kundenumfeldern. Aber auch von Kunden direkt, das ist ehrlicherweise nichts, was wir beeinflussen können. Ja, der eine Kunde bucht so, der andere bucht anders. Aber uns ist es schlussendlich auch egal. Ja, wir arbeiten gerne mit den Agenturen zusammen. Wir arbeiten genauso gerne mit den Kunden direkt zusammen.
Hört sich so, wenn man dann sagt, buchen, das hört sich so nach aktivem Prozess auf Kundenseite an. Ich weiß, der Axel ist ein richtig guter Sparringspartner, auch für mich und meine Gespräche, weil er sehr, sehr fleißig selber Vertrieb macht, aktiv macht. Also, wie ist das bei euch, Marcel? Selber aktiv machen? Ruft ihr Unternehmen an und sagt, Mensch, ich habe gesehen, ihr bringt ein neues Auto raus oder habt ein neues Möbelhaus eröffnet oder was auch immer. Oder wartet ihr, seid ihr einfach so eine Plattform, da kann man nicht mehr 1:1 Vertrieb machen, da muss man hoffen, dass die Agenturen dann auf dem Schirm haben?
Also das hat sich tatsächlich sehr stark gewandelt in den letzten 10 Jahren. Wir kommen tatsächlich auch genau aus diesem Umfeld und haben auch früher, machen wir auch immer noch Kaltakquise betrieben. Ja, und nehmen natürlich den Hörer in die Hand oder schreiben die E-Mails, um uns auf den einen oder anderen Tisch zu bringen. Heute ist das allerdings extrem weniger geworden. Wir versuchen viel mehr über Storytelling unsere Platzierung am Markt, unsere Zugänge, unsere Geschichten zu erzählen. Ja, sei es mal auf einer Masterclass oder über ein White Paper oder über einen Blogpost. Heute kam wieder ein Blogpost zum Thema Cookieless Future raus, was wir quasi über unsere Kanäle, über Socials, über die Website distribuieren. Also wir versuchen einfach überall stattzufinden mit unserer Story und wahrgenommen zu werden und setzen ehrlicherweise verstärkt auf Inbound. Ja, wir möchten dann den Entscheider haben, der dann quasi, wo der Nerv getroffen wird oder bei dem quasi sein Problem gerade matcht mit unserem Angebot und der kommt auf uns zu und ist dann im Funnel natürlich schon viel, viel weiter unten als derjenige, der kalt von uns angerufen wird und wo gesagt wird, hey, hast du mal drüber nachgedacht? Ist das Umfeld nicht für eure Brand spannend? Wir haben gesehen, ihr seid da und da unterwegs. Also in diesem Prozess haben wir relativ viele Probleme identifiziert und sehr, sehr viel Zeit verloren früher, weil ein Sales Cycle doch sehr lange sein kann. Im Zweifel hat er nie eine Chance auf Erfolg. Ja, es kann ja auch sein, dass man mit jemandem spricht, der hat gar kein Budget, aber der kann es dir aus irgendwelchen Gründen nicht sagen oder der will es dir nicht sagen. Ja, und der hält dich dann eher hin und dann rufen unsere Sales immer wieder an, legen sich's auf Termin und so weiter. Und irgendwann ist dann Schluss. Und diesen Aufwand, den wollten wir minimieren und haben das sehr gut gemacht. Über die letzten 2, 3 Jahre haben wir den ganzen Akquiseprozess umgebaut, sehr stark automatisiert zum Teil, aber setzen eben verstärkt auf Inbound-Marketing. Und ja, das funktioniert sehr gut. Mittlerweile haben wir sicherlich aufgrund unserer Marktplatzierung und Größe eine gewisse Bekanntheit, ja, und wenn eine Brand weiß oder das Ziel hat, im Amateursport oder im Sportumfeld an sich seine Geschichte zu platzieren, dann wissen sie in der Regel, dann sollten sie mal mit Sportplatz Media sprechen, denn die haben sehr guten Zugang und können auch genau die Zielgruppe, die ich möchte im Sportumfeld, sehr gut targeten, auch wenn im Zweifel kein Cookie vorhanden ist und der User nicht akzeptiert hat, die Daten freizugeben.
Also ich habe es gerade gesagt, wir beide tauschen uns immer gerne auch wieder über unsere Sales-Prozesse aus. Das heißt, ich kann ja nicht leugnen, ich bin auch ein großer Freund davon, zum Hörer zu greifen. Und das kenne ich auch von dir so. Wie viel Inbound versus Outbound ist bei euch das Kundenverhältnis?
Naja, man muss das ja immer unterscheiden. Es gibt ja wirklich dieses ganz klassische Thema, da gibt es eine neue Partnerschaft und man würde gerne mit denen zusammenarbeiten. So, dann führt in der Regel nichts, da geht kein Weg dran vorbei, dass du den Hörer in die Hand nimmst und anderes. Hey, ich würde sehr, sehr gerne mit euch in den Dialog kommen und wir könnten uns vorstellen, dass wir euch helfen könnten. Aber es ist auch ganz viel Beziehungspflege, das muss man auch sagen. Es ist einfach People-Business im Sport so und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Auch einfach mal zu horchen, so, ey, wie geht's euch? Was habt ihr gerade für Herausforderungen? Wo steht ihr? Ne? Auch einfach mal sich regelmäßig abzudaten. Und das macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Und tatsächlich finde ich das großartig, was Marcel da die letzten Jahre aufgebaut hat, wie er das auch umgebaut hat, weil das muss, glaube ich, auch bei seinem Geschäftsmodell genau der Weg sein, dass einfach da die großen Player in dem Bereich die Firma auf dem Schirm haben. Da müssen wir tatsächlich auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil viele haben uns quasi auch noch so mit dem alten Geschäftsmodell auf dem Schirm und dann so, ey, was macht ihr? Ah, okay, wir haben das. Und da haben wir auf jeden Fall noch unsere Hausaufgaben zu tun, dass wir da wesentlich stärker noch in die Sichtbarkeit kommen. Gerade so LinkedIn ist da eine sehr, sehr wichtige Plattform für uns, wo wir auch in den letzten Monaten extrem Ressourcen reingesteckt haben und machen da sehr, sehr viel mehr. Und das ist auch wirklich von Erfolg gekrönt. Da kommen coole Sachen rein. Und genau, von daher ist es immer noch so, dass wir viele Telefonate führen, aber wir das sehr, sehr gerne machen.
Jetzt sind wir ja allesamt schon mit sehr vielen Jahren Sport-Business-Branche-Erfahrung hier ausgestattet. Es hat sich ja, wenn ihr das auch so seht oder anders gefragt, wie hat sich dieses Thema Aktivierung denn verändert? Also die Thema Digitalisierung haben wir jetzt ein bisschen gehört von dem Fusi-Freunde hin zu einem riesen Umfeld, einer riesen Plattform von mehreren Medien, mehreren digitalen Medien. Aber wie hat sich denn der Wunsch nach Aktivierung bei den Partnern, bei den Sponsoren oder auch vielleicht bei den Vereinen, wo auch immer der Impuls herkommt, wie hat sich das verändert? Wie wird Aktivierung gelebt? Ist das, was für eine Entwicklung hat das genommen? Großes Thema, große Fragezeichen, aber vielleicht wollt ihr da mal einsteigen, Axel.
Also ich glaube, das ist anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren, weil einfach natürlich so der ganze Fußballmarkt sich einfach so krass immer noch weiterhin nach oben entwickelt und da auch immer größere Gelder im Rahmen in dem ganzen Markt sind. Und ich das Gefühl habe, ja, dass wesentlich mehr Fokus wirklich auch auf so diese Abgrenzung zu den anderen Playern im Markt gesetzt wird. Also dass dieses ganze Thema Storytelling, was er hat das auch schon angesprochen, enorm an Relevanz gewonnen hat. Ne? Wo früher einfach so, ey, da habe ich mein Logo, da bin ich glücklich. Nee, im Zweifel will ich gar kein Logo mehr, sondern will irgendwie was individuell ist mit dem Verein stricken, wo dann auch die Bande vielleicht gar nicht mehr interessant ist, weil einfach so diese Plattform, Bandenbuchung, TV-Relevanz oder wo auch immer, gar nicht mehr so eine Prio hat. So, das merken wir halt. Und das ist natürlich für uns total schön, weil wir einfach merken, genau da können wir auch ansetzen, da können wir kreative Lösungen bieten, da können wir mit den Partnern in den Austausch gehen und auch einfach mal so Klarheit darüber zu haben, okay, warum mache ich denn dieses Sponsoring? Wo will ich denn überhaupt hin und wie ist das Sponsoring überhaupt ein Erfolg für mich? Und das ist dann manchmal auch schon so ein bisschen hanebüchen, wenn ich mir überlege, okay, was da für Summen im Sponsoring im Markt sind und wie die Partner teilweise dann mit dem Thema der Aktivierung umgehen. Also ich glaube, das Thema Aktivierung hat enorm zugenommen und wird dann noch in der Zukunft weiterhin zunehmen.
Marcel, was sagst du? Profitiert ihr von der zunehmenden Aktivierungs-Euphorie im Sponsoringmarkt?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, hat sich auf zwei Ebenen der Markt stark geändert in den letzten Jahren. Zum einen ist es das Thema Zugang zur Zielgruppe, der sich aufgrund von regulatorischen Themen oder technischen Themen einfach stark geändert hat. Ja, früher gab es das DSGVO-Thema nicht in der Ausprägung wie heute. Heute habe ich im Zweifel gar nicht mehr den Consent des einzelnen Users und weiß gar nicht, wer ist denn da am anderen Ende der Leitung sozusagen. Ja, und da haben wir, da mussten wir in den letzten Jahren brutal aufrüsten, was Technologien angeht, dass wir auch ohne den im Zweifel ohne den Cookie setzen zu können, wissen, wen adressiere ich denn da gerade? Ja, zum Beispiel über kontextuelle Targeting-Möglichkeiten, über alternative Identifier, über First-Party-Data, die wir in den Produkten haben, wo wir dann quasi mittels eines Data-Layers mit dem Ad-Server kommunizieren können. Also unterschiedlichste Technologien, um überhaupt heute noch den Zugang so gewährleisten zu können, wie der Kunde es möchte und Streuverluste zu minimieren. So, das ist eher so die technische Ebene. Und inhaltlich, gebe ich Axel total recht, natürlich schalten wir auch noch viel den Banner. So, das ist das Butter- und Brotgeschäft und für Kunden, die eine große Branding brauchen oder eine Awareness-Kampagne fahren und einfach Sichtbarkeit benötigen, ist es auch immer noch ein gutes Mittel. Ja, aber es geht viel mehr um Kreativität, um eine Aktivierung, über inhaltliche Anker setzen zu können. Wir haben jetzt gerade letzte Woche, war ich begeistert von einer Kampagne, die wir für Spiced gemacht haben. Das ist ein Hersteller von individualisierbaren Trikots. Also da kann man Trikots frei designen quasi für die Teams. Und mit denen haben wir eine Aktion gefahren über einen Contest in der Community mit dem Trikot-Designer. Da sind dann innerhalb von einer Woche hat die Community fast 1000 Trikots designt und sind sozusagen in Kontakt gekommen dadurch mit deren Trikot-Designer, ja, und dann haben überhaupt mal dieses Tool kennengelernt, dass man Trikots ja auch selbst designen kann und tragen diese Geschichte nun in ihre Teams rein und sagen, Mensch, ich habe bei einer tollen Aktion teilgenommen, ich habe da so ein Spieler-Plus-Trikot designt, wollen wir nicht auch mal im Team überlegen, ob unser nächstes Trikot ein selbstdesigntes Trikot ist und nicht das Standard-Blaue mit dem Logo und der Nummer drauf. Da mit dem Kunden gemeinsam solche Geschichten sich zu überlegen, Aktivierungsstories zu überlegen, wie man die Community abholt, wie man sie inhaltlich nativ stattfinden lässt, gemeinsam mit dem Produkt, um dann einen viel tieferen Produktkontakt zu schaffen zwischen Advertiser und Zielgruppe. Das ist schon, würde ich Axel recht geben, ja, da hat sich das hingewandelt. Und ehrlicherweise ist auch das genau das, was uns Spaß macht, ne? Wo wir dann die Teams hier sitzen haben, die mit den Kunden entsprechend sprechen, wo wir das Ziel erfragen, was möchtest du eigentlich? Warum möchtest du denn diese Zielgruppe erreichen? Was ist dein Ziel? Welches Problem können wir für dich lösen? Möchtest du Sichtbarkeit mit der Marke? Möchtest du deine Marke mit irgendeinem Wert aufladen? Oder möchtest du hart abverkaufen? Ja, gibt's auch. Können die sagen, hey, ich will einen Monat bei euch schalten und ich will maximalen Traffic in meinem Online-Shop haben. So, und ich will einfach sofort Return on Invest. So, und für diese unterschiedlichen Ansprüche gibt es dann unterschiedliche Kampagnenideen und auch unterschiedliche Reichweiten, die wir dann damit bespielen. Und ja, das ist der große Unterschied. Also es ist individueller geworden, es ist kreativer geworden und es ist technisch viel herausfordernder geworden.
Jetzt überlege ich gerade, gibt es eine Art von Exklusivität? Also müsst ihr die berücksichtigen? Ich stelle mir gerade vor, bleiben wir bei dem Beispiel der FCK-Fan-Community oder Blog war es, glaube ich, ne? Und gibt es Werbepartner, die da eingebucht werden oder gibt es da halt auch müsst ihr Exklusivitäten da berücksichtigen oder stellt sich das Thema Exklusivitäten gar nicht? Ist das nur so eine typische Sportgeschichte, die wir hier in der Vermarktung haben? Gibt es die gar nicht im Mediabereich?
Ja, das ist eine typische Sportgeschichte und deswegen spielt sie natürlich auch bei uns eine Rolle. Na, wenn, könnt ihr euch vorstellen, wenn wir Fußball.de vom DFB vermarkten, dann darf da natürlich keine Mercedes- oder Nike-Werbung laufen. Noch nicht. Ja, irgendwann darf Nike dann da laufen. Aber im Moment natürlich noch nicht. Und das kann man aber ja technisch alles regeln, ja, über gewisse Blacklists und Whitelistings, die man entsprechend einstellt, das mit dem Kunden ja immer abstimmt, was darf durchkommen, was nicht. Sind Branchen ausgeschlossen, sind spezielle Werbekunden ausgeschlossen. Und das berücksichtigen wir dann bei der Vermarktung der jeweiligen Inventare. Überwiegend ist es ehrlicherweise aber nicht der Fall. Ja, also wir sagen, 25% unserer Partner, die wir vermarkten dürfen, konfrontieren uns mit diesen Themen und da lösen wir das dann entsprechend. Die meisten in diesem Umfeld vergeben keine Exklusivitäten an Werbepartner und entsprechend können wir dann aus dem Vollen schöpfen. Anders ist es wahrscheinlich, wird Axel das bestätigen können, eher im Vereinsumfeld auf Profi-Ebene. Ein Verein hat in der Regel relativ viele Sponsoren aus den unterschiedlichsten Branchen. Ja, weshalb ist für uns zum Beispiel in der digitalen Reichweitenvermarktung, wir haben keinen Mandanten aus dem Profi-Bundesliga-Umfeld. Ja, es würde einfach gar keinen Sinn ergeben, mit dem St. Pauli, mit dem HSV, mit dem FC Bayern München oder mit wem auch immer zu sprechen, die alle unterschiedliche Ausschlüsse und Blacklists haben. Und das in Summe lässt gar nicht mehr viel zu, was wir dort an Reichweitenvermarktung machen könnten. Da kommt dann eher Axel ins Spiel. Der guckt, dass die Premium-Partner, die der Verein hat, ja, die quasi dann vom Rechtevermarkter, und Sport5 macht das ja dann zum Beispiel sehr gut, dort vermarktet werden, dass die dann besonders gut aktiviert werden. Und ein Beispiel, wie das geht, hat Axel vorhin genannt.
Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, Axel. Die richtig gut ausgedachte Kampagne, das richtig gute Kreativboard, was ihr geschrieben habt, jetzt von dem Autopartner doch nicht genommen wird, doch nicht gemacht wird. Gibt ihr mit dem gleichen Skript dann noch woanders hin? Oder vielleicht wurde es ja genommen und ihr geht trotzdem noch mal woanders hin. Also, wie ist es mit Exklusivitäten? Wie könnt ihr richtig gute Konzepte weiter nutzen?
Also tatsächlich ist es so, dass natürlich auch die Player am Markt schauen, okay, was machen die und was machen die anderen, aber die schauen dann eher auch auf der ähnlichen Branchenebene. Das ist für die spannend. Nein, natürlich gehen wir da nicht mit dem gleichen Konzept zu jemand anders. Das funktioniert auch gar nicht, weil dafür gehen wir auch immer zu sehr individuell rein und gucken auch wirklich, was macht die Marke aus. Und das ist ja auch immer das ganz, ganz Spannende bei der ganzen Geschichte. Du hast ja nicht nur die Marke, sondern hast auch immer noch den Verein. Und die Geschichte, die natürlich zusammen haben, die musst du erzählen. Ne? Es ist ja auch nicht nur, wenn du sagst, okay, wir stehen als Marke dafür. Und wir erzählen jetzt einfach, platzieren es beim Verein und es ist egal, wofür der Verein steht. Das funktioniert nicht. Aber dadurch, dass die Vereine natürlich auch vorher ihre Hausaufgaben machen und sich natürlich auch überlegen, warum passt dieser oder jene Sponsor zu uns. Ich meine, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, das hat aber auch manchmal nicht so gut funktioniert. So, es gibt so ein paar Beispiele aus der letzten Saison, wo sehr, sehr kurzfristig noch gewisse Hauptsponsorings abgeschlossen worden sind, die im Vorfeld auch kategorisch ausgeschlossen wurden, aber einfach aufgrund der Drucksituation, die natürlich auch so ein Verein dann ich meine, Stefan, du weißt es selber, Mai, Juni, Juli, da geht es ab bei den Vereinen, da müssen die Rechte an Mann gebracht werden. Und natürlich hat man da immer so eine gewisse Wunschzielgruppe, du hast gewisse Wunschpartner, die kommen natürlich aus der Region, die können sich mit deinen Werten des Vereins identifizieren und sie bieten natürlich auch keinen Alkohol oder irgendwelche sonstigen Möglichkeiten zu irgendwelchen Suchtgedanken hin an. Ist aber leider nicht immer der Fall. Aber toi, 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 touch wood, wir hatten da sehr, 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 sehr coole Partner in der Vergangenheit, mit denen wir das umsetzen durften, wo es auch sehr, sehr gut gepasst hat.
Da kommt mir gerade so eine Idee, sag mal, weiß nicht, ob ihr das dürft, ob ihr so einen Fall habt, aber könnt ihr mal so einen richtigen Fail nennen? Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, Alter, das war so eine miserable Aufnahme und so eine schlechte Kampagne. Also was muss ein Unternehmen machen, damit es eben nicht performt in euren jeweiligen Bereichen, in euren jeweiligen Angeboten? Es traut sich keiner anzufangen.
Ich bin
Ah,
gerade
das
am
waren
Überlegen. Also
beide,
die,
ja.
wir haben bei uns immer im Freitagsmeeting so wirklich nochmal so, ey, was war eure Fail der Woche? Da waren viele Sachen, aber toi, 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 auch da, Gott sei Dank, nicht so oft im Partnerkontext.
Okay. Marcel, wie kann man eine Kampagne richtig versauen, richtig Geld verbrennen?
Ja, also das passiert schon, ne? Und wir sind ja nicht immer in der Situation, mit dem Kunden in den Dialog zu gehen. Manchmal bekommen wir ja auch einfach die Creatives und die Kampagne und dann geht es einfach darum, den Zugang zu schaffen und die Reichweite auszuliefern. Und natürlich kommt das vor, dass wir manchmal von Anfang an sagen, boah, das wird nicht funktionieren. Ja, mit dieser Kampagne erreichst du diese Zielgruppe nicht. Das hat sich jemand falsch ausgedacht. Ja, das trifft nicht den Nerv oder es ist falsch adressiert. Es ist vielleicht auch das falsche Thema. Ja, das Werbemittel, die Ansprache passt nicht, was auch immer. Also, das kommt definitiv vor. Und uns drückt unser Gefühl dann auch meistens nicht. Also, wenn wir hier im Team sagen, oh, was macht der Kunde da gerade? Dann versuchen wir schon auch manchmal noch darauf einzuwirken, sagen, überdenkt das nochmal. Unserer Meinung nach, wird es nicht funktionieren. Aber nicht immer mit Erfolg. Ja, also manchmal fahren wir die Kampagne dann und dann gibt es nachher die Auswertung und manchmal auch dann das böse Erwachen. Aber ja, wir versuchen da immer, so gut es geht, einzuwirken und unsere Erfahrung mitzugeben. Aber gerade, ja, wenn es große Kunden sind, wenn Agenturen dazwischen hängen, dann sind es ja auch ja, Prozesse, die sich dann immer nicht mehr aufhalten lassen. Da kommt dann die Buchung halt rein Dann wird die Kampagne gefahren und dann ist es so. Da ist kein Raum für Dialog.
Was wünschst du dir denn eher? Also vor Creation einmal mit euch sprechen, wie kriegt man die Zielgruppe oder welches ist eigentlich die Zielgruppe, die ihr bieten könnt und dann in die Kreation zu gehen? Oder was ist dein Wunsch, wie man damit mit euch einbezieht als?
Ja, natürlich, ne? Also immer am liebsten sehr früh, natürlich. Wir kennen den Markt extrem lange. Ja, wir sind mit Sportplatz Media jetzt seit 12 Jahren unterwegs. Aber selbst davor ging es ja auch schon los, dann in kleinerem regionalen Umfeld. Aber die Zielgruppe, die kennen wir als SPM Sportplatz Media extrem gut. Und natürlich macht das Sinn, uns da vorher an Bord zu holen und in den Meinungsaustausch zu gehen und da von unserer Expertise zu antizipieren. Und am Ende ist der Kunde glücklicher. Ja, also der Kampagnenerfolg liegt eben auch darin, die Zielgruppe gut zu kennen und dann richtig umzusetzen. Und entsprechend ein glücklicher Kunde ist dann im Zweifel der wieder bucht. Also freuen wir uns natürlich immer, wenn wir uns maximal einbringen können und die Kampagne und helfen können, die Kampagne erfolgreich zu machen.
Axel, inwiefern gehört das zu eurem Briefing dazu, zu hinterfragen, was denn anschließend mit dem Produkt, was ihr herstellt, mit den Formaten, die ihr produziert, gearbeitet wird? Klärt ihr den Mediaplan am Anfang, der damit einhergeht?
Es ist ja genau auch dieser Ansatz, eben, was er besprochen oder angesprochen hat. So, man muss am Anfang immer, sollte man eine gute Analyse machen. Also man muss gar nichts, aber ich finde es immer gut, wenn man eine Analyse macht. Okay, warum mache ich das überhaupt? Was sind meine Ziele und wie will ich das erreichen? So, wenn du das schon mal definiert hast, bist du schon mal sehr, sehr weit. So, dann darauf aufbauen, kannst du coole Ideen dir überlegen und du kannst es geil umsetzen. Aber dieser ganze Schwanz bringt dir am Ende gar nichts, wenn du keine Reichweite hast. Also die beste Idee und die tollste Produktion hat keinen Wert, wenn du keine Reichweite auf dem ganzen Thema hast. Aber genauso ist es, was bringt dir eine tolle Reichweite, wenn du eine scheiß Idee und eine tolle Produktion hast? Für mich ist das immer ein Erfolgscase, wenn du eine gute Idee hast, die authentisch umgesetzt hast, das ist auch immer wichtig, dass es auch so zu der Partnerschaft passt und dann auch wirklich eine tolle Reichweite auf das Thema bringst und auch natürlich dann das Engagement siehst. Ne? Wie sind die Kommentare? Wie ist so das ganze Verhalten mit dem Content, den man dann kreiert hast? So, das ist für mich immer so ein ganzheitlicher Ansatz. Und wir haben es auch schon gehabt, dass wir dann am Ende wurden uns fertige Konzepte hingelegt, bitte setz das um. Ja, kann man machen. Wir probieren dann halt immer noch unsere eigene Note reinzubringen, dass wir sagen, okay, wir können euch das so umsetzen. Alternative wäre das aus den und den Gründen. Und ganz oft ist es dann auch so, dass die Partner uns vertrauen, dann sagen, okay, dann machen wir es so, wie ihr das vorgeschlagen habt. Dafür sind wir aber dann am Ende auch als Agentur da, das nochmal kreativ zu challengen, um da das Maximum rauszuholen.
Jetzt haben wir uns sehr viel auch um die Reichweite, um die Qualität, um die Produktion, den Content und sowas gekümmert, ums Operative. Jetzt eint uns drei ja, dass wir hier irgendwie Gründer im Sportbusiness sind und ich ja der jüngste Gründer in dieser Runde bin. Vielleicht einfach mal ganz persönliche Frage. Was sind denn eure Herausforderungen eigentlich als Geschäftsführer einer Agentur, einer Unternehmung, die sich mit dem Sportbusiness beschäftigt? Was ist gerade so die ein, zwei Brennpunkte, die euch am meisten beschäftigen in der aktuellen Zeit? Ja, ganz unabhängig jetzt mal von den operativen Kundenbuchungen und wer bucht wann, bevor er Kreation beauftragt hat oder nicht, sondern wirklich jetzt so als Agenturinhaber. Ein bisschen abseits des Themas, deswegen gebe ich euch noch eine Sekunde.
Das ist eine ganz schwere Frage, denn ich erkenne oder eigentlich relativ wenig Nachteile, die jetzt insbesondere das Sportbusiness bietet. Ich freue mich eigentlich jeden Tag im Sportbusiness unterwegs zu sein, weil ich schätze die Menschen, die da unterwegs sind. Ich bin gerne auf den Events. Das ist immer ein guter Austausch. Es ist ein sportliches Miteinander und ich kann da eigentlich nur ganz wenig Beispiele nennen, wo ich sagen würde, boah, in der Sportbranche, da ist dies und das besonders schlecht. Eher im Gegenteil. Ja, und so die klassischen Herausforderungen als Unternehmer, die man hat, überhaupt ein Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter zu begeistern und zu finden, eine Unternehmenskultur zu schaffen. Da scheint mir doch das Thema Sport ein sehr sympathisch belegtes zu sein und eins, wo man dann mit Gleichgesinnten, ja, ich glaube, das ist dann auch der Kern, alle, die hier bei uns arbeiten, wir sind jetzt knapp 30, sind einfach sportbegeistert. Und das hat einen Grund, dass sie auf diesem Thema arbeiten, ja, von den Softwareentwicklern übers Marketing bis hin zu den Sales-Mitarbeitern und mir. Ja, also das eint uns hier alle. Wir sind sportbegeistert. Und wenn man diese Leidenschaft mitbringt für das, was man tut, und das beim Sport finde ich immer relativ einfach, diese Leidenschaft, die man im Privaten erfahren hat, dann zu übertragen aufs Business, dann ist das Ergebnis zwangsläufig besser. Ja, und dann fühlt man sich wohler. Also deswegen, ich kann dir da leider momentan nichts nennen, wo die Sportbranche mich vor besondere Herausforderungen stellt, die ich nicht woanders auch hätte. Eher im Gegenteil.
Ich würde sagen, ich finde, dieses Jahr ist es extrem schön zu sehen, dass es auch mal einen anderen deutschen Meister geben kann als Beispiel. Also diese Besonderheit. Ich meine, es gibt Kinder, die kannten gar keinen anderen Meister als Bayern München. Und was man dann auch sieht, was für Emotionen dann hochkommen und dass das eben nicht nur die Fans von Bayer Leverkusen abfeiern, sondern wirklich auch alle Fußballfans. Das ist schon was Besonderes und auch natürlich immer diese Heldengeschichten. Ne? Es gibt jetzt irgendwie, jetzt ist Ulm in die zweite Liga aufgestiegen, die sind durchmarschiert. Ne? Das letzte Jahr war es Elversberg. Das sind alles wirklich tolle, spannende Überraschungen. Und deswegen lieben wir absolut den Fußball wegen dieser Besonderheit. Und wenn wir jetzt überlegen, jetzt hast du irgendwie mit Dortmund und Bayern zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League, das ist doch großartig. Und bei uns in der Agentur ist es genauso wie bei Marcel. Marcel hat gesagt, Sportbegeisterung, bei uns ist halt eine krasse Fußballbegeisterung. Und wo ich auch merke, dass viele andere Branchen Probleme haben, quasi Experten zu finden oder Leute zu heiraten. Das ist halt bei uns einfach dadurch, dass wir so stark in dieser Fußballwelt, in dieser emotionalen Sportwelt zu Hause sind, überhaupt gar kein Thema. Also natürlich haben wir auch einen Recruiting-Prozess, so ohne Frage, aber wir finden Leute und das ist halt schon, wir finden vor allem auch die richtigen Leute. Und wenn ich so mal mich mit anderen Unternehmern austausche und so höre, was die für Probleme haben, und da haben wir, glaube ich, alle, die wir hier in der Runde sind, sind wir auch ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber, einfach mit dem, was wir machen und wem wir helfen. So, und das ist natürlich schon was anderes. Und da bin ich auch unglaublich dankbar für, dass wir jeden Tag ja, so eine tolle Aufgabe haben, bei unseren Partnern zu helfen. Und ja, das ist so, also diese Emotionen des Fußballs, des Sports, die scheinen halt über alles hinweg.
Sehr schön, alles richtig gemacht mit meiner Entscheidung, im Sportbusiness weiter aktiv zu sein. Sag mal, ihr habt gerade die Besonderheit dieses Sportjahres angekündigt, was zumindest auf Liga-Niveau und auch Champions-League-Niveau gerade stattfindet. Aber wir haben ja auch noch ein sportliches Großereignis im Sommer im eigenen Land vor der Brust. Jetzt noch mal so bitte aus dem Nähkästchen, aus den ganz tiefen Geheimnissen, die ihr da gerade so habt. Was ist denn die Kampagne schlechthin, auf die sich alle vorbereiten dürfen, lieber Marcel, wo alle sagen, wow, da hat mal jemand richtig was Kreatives oder was Deutschland so überrollt mit seiner Kampagne? Und Axel, welche Produktionen habt ihr möglicherweise gerade so in petto, wo ihr sagt, liebe Freunde draußen, die einigermaßen Fußball und Sportbusiness interessiert sind, freut euch auf diesen Sport, der wird der Hammer. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Vorlage gemacht. Ihr könnt wieder aussuchen, wer anfangen möchte.
Ja, also
Komm, ein paar
bitte
Geheimnisse
Axel,
dürfen
mach.
sein, Leute.
Ja.
Ja, nee, ich nehme es einfach auf, weil es wirklich ein tolles, tolles Projekt war. Ich finde beispielsweise den Case, den Adidas und Jung von Matt Sports umgesetzt haben mit Typisch Deutsch, das hat bei mir nochmal eine totale Vorfreude auf die Europameisterschaft ausgelöst. Also die war eh schon Freude, aber dann kam dieses Video raus, wo ich sage, Chapeau, liebe Kollegen und Kolleginnen, das habt ihr richtig geil gemacht. Da waren auch noch andere Kreative am Werk, also richtig gut. Und ganz grundsätzlich ist es ja auch so, wenn man Teil der Euro ist und wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir dieses Jahr Teil der Euro sein dürfen. Wir dürfen was für die UEFA produzieren. Von daher haben wir da eine maximale Vorfreude auf dieses einzigartige Event, was jetzt in Fußball Deutschland diesen Sommer stattfindet. Und ich weiß, dass da viel geplant ist, aber möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, was da jetzt mein Favorit ist, aber da wird was Großes kommen. Und nicht nur eine große Sache, da kommen mehrere große Sachen.
Dann gehen wir mal in Marcel, vielleicht weiß der mehr.
Ja, bestimmt, aber ehrlicherweise weiß ich gar nicht, was ich hier spoilern darf und was nicht. Und was ich sagen kann, dass das Kampagnenaufkommen ist natürlich in so einem Jahr deutlich stärker als in einem normalen Jahr. Also wir haben über das ganze Jahr hinweg und auch noch kein Ende absehbar derzeit im Vermarktungsbereich eine schöne Sonderkonjunktur und haben da Kampagnen in einer Vielzahl, die wir betreuen dürfen, wie es bislang noch nicht der Fall war. Weil zu welcher Kampagne ich jetzt sagen darf, wie sie aussieht, das weiß ich schlichtweg nicht. Deswegen kann ich da nicht spoilern. Aber es findet einfach unfassbar viel statt. Was ich in diesem Jahr schön finde, dass es gar nicht mal immer nur das direkte EM-Umfeld ist, was man dann in den klassischen, auch großen Medien buchen kann, die direkt darüber berichten, sondern dass zunehmend geschaut wird, wie kann ich denn von diesem Thema partizipieren, ohne direkt in mir ein teures Recht bei der UEFA einkaufen zu müssen. Ja, und da bieten wir eben mit der Zielgruppe einfach, die wir im Netzwerk haben, eine gute Alternative für Brands, die sagen, hey, im Stadion oder im Fernsehen oder wo auch immer kann ich nicht stattfinden. Ja, das leiste ich mir nicht. Aber es gibt Millionen, die sind da draußen und die finden auch irgendwo statt und die fiebern mit, ja, und die sind im Vereinsheim zu finden, die sind online zu finden, die sind in Apps zu finden. Und da kann ich einfach auf dieser EM oder auch Olympia, ne, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dadurch, dass wir nicht nur Fußball sind, spielt auch Olympia eine Rolle. Ich kann in diesem Umfeld stattfinden und kann von diesem Thema profitieren, aber auf alternativen Kanälen, durch alternative Zugänge zu den Sportlern und Sportlerinnen. Und ja, das merken wir in diesem Jahr ganz stark. Ja, da passiert extrem viel, aber von der konkreten Kampagne kann ich dir leider nichts sagen.
Dann bleibt mir und den Hörern eigentlich nur, wir verlinken ja eure Kontaktdaten hier, und dann bleibt eigentlich nur, dass man regelmäßig auf euren jeweiligen Portalen einmal schaut, was habt ihr da an Referenzen oder was habt ihr da möglicherweise an Kampagnen gerade laufen, kann ich jedem nur ans Herz legen. Zwei Hamburger Unternehmer mit zwei tollen Agenturen dahinter. Das macht viel Spaß mit euch hier in Hamburg auch so ein bisschen das ein oder andere Event immer mal wieder zu besuchen. Freue mich auf diesen Austausch, den wir hier hatten, diese gute Stunde, die wir zusammen sprechen. Und ja, werfe auch schon einen kleinen Blick nach vorne, denn wir hören uns nächste Woche nochmal wieder, wenn wir mit euch in das kleine Zukunftsbild-Experiment einsteigen. Für heute gehört das Schlusswort einmal wieder mehr den beiden Protagonisten. Das heißt, ich gebe nochmal an euch. Von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Und wir fangen einfach andersrum an als bei der Vorstellungsrunde. Das heißt, Marcel, erstes Schlusswort einmal für dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns hier so gut durchgeleitet hast. Hat Spaß gemacht, mit Axel auch mal wieder den Doppelpass zu spielen, auch wenn wir den früher auf dem Platz höchstens mal aus Versehen miteinander gespielt haben. Heute durften wir ihn bewusst spielen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich jetzt aufs OMR-Festival. Heute Abend geht's los und dann ist hier 2 Tage Vollbeschallung auf dem Messegelände. Und da werde ich dann sicherlich das eine oder andere Gespräch fortführen mit ähnlichem Thema wie heute. Vielen Dank, Stefan.
Danke dir und Axel.
Ja, danke Stefan für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden hier in den Austausch zu gehen. Ich glaube, das Thema, da können wir noch Stunden weiter drüber sprechen. Da gibt es so viele spannende Cases, so viele spannende Herausforderungen, so viele spannende Lösungen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst uns gesund bleiben, fröhlich sein und lieben, was wir tun.
Ach, großartig. Vielen Dank, allerbeste Grüße. Ciao aus Hamburg.
Ciao.
Und das war die gute Stunde mit Axel und Marcel. Und ich hatte es gesagt, zwei tolle Unternehmer mit ihren tollen Companies, die im Sportbusiness eine ganze Menge bewegen. Und das Ganze dann auch hier von Hamburg aus. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit den beiden. Das Ganze machen wir schon in einer Woche, wenn es um das kleine Zukunftsbild-Experiment geht. Schaltet auch dann wieder ein. Für die heutige Folge freue ich mich über einen Like, Daumen hoch oder einen Teilen und Kommentieren, damit das auch möglichst viele, viele andere aus dem Sportbusiness erfahren können. Euch alles Gute, bis dahin. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, der Stefan.